Bum, bum, bum.
Guten Morgen. Hört ihr mich? Ja. Okay. Ja, wirklich einen guten Morgen euch allen zusammen. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, Jesus ist hier, dass wir auch, ich meine, es ist nicht jetzt übertrieben, aber dann hier denken, ja, ein Punkt nach dem anderen. Ich verstehe den Hans-Peter, da kommt vieles nacheinander, was will man integrieren zum Gottesdienst, alles. Aber dass wir vor allem auch sagen, Herr, ich richte mich jetzt auf dich hinaus. Mir ist wichtig, Herr Jesus, dir persönlich zu begegnen. Mir ist wichtig, was willst du mein Herz sagen? Denn bei all dem Menschlichen, all den Dingen, die so anstehen im Alltag, das Allerwichtigste und Kostbarste, was ist das in deinem Leben? Das Jesus hoffentlich, Jesus Christus, die Beziehung zu Jesus. Was macht dein Leben wirklich aus? Und wie Deborah vorhin von ihrem Leben erzählt hat, man kann wirklich nur beeindruckt sein, wie auch Jesus Menschen nachgeht. Ob klein, ob groß, ob auf der Süd- oder Nordhalbkugel, wie Menschen von Jesus geliebt sind, von Gott dem Vater, und wie er sie führt und immer wieder zieht und nicht loslässt. Und egal, ob du jetzt alt oder jung bist, schon lange Jesus kennst oder erst kurz. Man kann Gott nur darüber loben und preisen und sagen, Herr, es ist wirklich das Wichtigste und Kostbarste, dass du in mein Leben gekommen bist. Alles andere ist sowieso vergänglich. Aber Jesus, dass du mich errettet hast, und vor allem, wenn wir mal den Blick von der Ewigkeitsperspektive einnehmen, unser kurzes Leben hier, paar Mikromillimeter, aber die Ewigkeit, Herr Jesus, bei dir. Und wir wollen heute einen Blick werfen ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Ganz bekannte Stelle. Und zwar viele Dinge, die wir sonntags hören oder im Hauskreis besprechen oder auf einen grünen Donnerstag kommt ein Karfreitag. Stimmt, wir haben es schon Jahre und Jahrzehnte immer wieder gehört. Aber Paulus sagt auch, er ist nicht müde, immer wieder die Botschaft von Jesus und dem Kreuz zu verkünden. Und natürlich sind wir in einer Zeit, sehr schnelllebig, Internet und Co., wo ständig darum geht, noch neuer, noch imposanter, noch beeindruckender, noch mehr, was weiß ich, Action und Farben und wie auch immer. Aber letztendlich, unser Herz erfüllt es nicht. Es gibt nur einen, der wirklich unser Herz erfüllen kann. Und das ist Jesus und seine gute, ewige Botschaft, dass er die Menschen liebt, dass er uns errettet, dass er unser Heil ist, unsere Erlösung. Und das ist etwas, das können wir jeden Tag neu hören und uns vor allem auch zusprechen. Das hat wirklich Bestand. Alles andere, die Welt hat keinen Bestand. Deshalb schäme mich auch nicht, ein Kapitel zu nehmen, ein paar Verse, die wir alle schon, vielleicht schon oft gehört, gelesen haben, wo Jesus seine Jünger fragt, was sagen eigentlich die Menschen über mich, über Jesus Christus? Dann, ihr kennt die Bibelstelle, sie sagen, ja, ein Prophet, ein großartiger Mann, Elia, wie auch immer. Und dann sagt Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es geht weiter und Jesus antwortete ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wenn du heute hier bist und Jesus Christus erkannt haben darfst, schon vor Jahren, vor Jahrzehnten, oder vor kurzem oder heute Morgen, dann sagt Jesus zu dir, glückselig bist du. Du darfst dich sowas von glücklich schätzen. Ich habe nur die Schlagzeile gelesen, irgendein Ehepaar in Deutschland hat, glaube ich, das dritte Mal jetzt Millionen im Lotto gewonnen. Aber das dritte Mal wohl, ja, gigantisch. Aber Jesus würde nicht denen sagen, glückselig seid ihr, sondern dir, wenn du sagst, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wenn du das erkannt hast, sagt Jesus zu dir, Thomas, Hans-Peter, Roswitha, Fritz, Hans, Maria, wie immer du auch heißt. Er sagt zu dir, glückselig bist du, denn das hat dir Gott, mein Vater im Himmel, offenbart. Das ist tausendmal mehr wert als jedes Theologiestudium, als irgendein Sportwagen, als Urlaub, sonst was, Gehalt, Position in der Welt. Glückselig bist du, wenn das dein Herz erkannt haben darf durch Gottes Gnade. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wenn du dazu Amen sagen kannst, dann hast du wirklich das Kostbarste von Gott geschenkt bekommen. Und dann sagt er weiter, und ich sage dir auch Folgendes. Und deshalb eine Botschaft, heute vor allem für die, die Jesus Christus schon kennen. Wenn jetzt hier welche da sind, die Jesus noch nicht kennen, dann will ich sie jetzt hier nicht damit langweilen. Und noch nicht sagen, dann dürft ihr gehen, habt ihr jetzt frei, geht auf den Markt hinter uns. Das nicht, sondern möge Gott dein Herz berühren und sagen, Herr, ich möchte dich auch erkennen. Denn diese Zusage, die jetzt kommt, geht vor allem für seine Gemeinde. Auch für die Gemeinde in Babenhausen. Dann sagt nämlich Jesus in Kapitel 16, Vers 18, da sagt er zu diesem Petrus, und da spricht er auch uns zu, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Sagt wer? Jesus Christus. Das sagt nicht ich, das sagt nicht irgendein Mensch, das sagt Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes. Ich werde meine Gemeinde bauen, auch in Babenhausen. Jesus baut Gemeinde. In Memmingen, Jesus Christus baut Gemeinde. In Deutschland, in Brasilien, in Kuba, Jesus Christus baut die Gemeinde. Ein für alle Mal. Nicht Menschen. Menschen können Fehler machen, Menschen können versagen, Menschen sind Sünder, aber Jesus, der Sohn Gottes, der niemals gesündigt hat und niemals sündigen wird, er baut seine Gemeinde. Und seine Zusagen sind Ja und Amen. Du kannst in Mose anfangen, Offenbarung enden. Alle Verheißungen, die Jesus ausgesprochen hat, die Gott der Vater ausgesprochen hat, sie sind alle, zum größten Teil schon viele, viele Prophetien, Realität geworden, haben sich erfüllt, gerade was Israel angeht, aber auch was dein persönliches Leben angeht, Befreiung von Sünden, Heilung, Vergebung, Erneuerung. Was glaubt ihr, wie viel mehr wird auch diese Verheißung stimmen? Jesus baut seine Gemeinde. Glauben wir das? Amen. Jesus baut seine Gemeinde, wenn er anfängt, dann nicht um zu zerstören und platt zu machen, sondern aufzubauen. Natürlich gibt es Feindschaft, Angriffe, Zerwürfnisse, aber Jesus baut seine Gemeinde. Und Jesus war es und Gott dem Vater von Anfang an ein Anliegen nach Gemeinschaft. Wenn wir schauen im Paradies, Gott wandelte in der Kühle des Abends durch den Garten Eden und suchte Adam und Eva. Er suchte die Gemeinschaft. Gott war es immer ein Anliegen, Gemeinschaft mit den Menschen zu suchen. Während der gefallene Mensch, das sehen wir bei Adam und Eva, gleich anfängt, sich zu verbergen und vor Gott zu verstecken. Und irgendwann ihm den Rücken zuzukehren, ihn zu leugnen und zu sagen, Gott gibt es nicht. Aber Gott hat sich von Anfang an nach Gemeinschaft mit euch, mit den Menschen gesehnt. Und das erste Mal Begriff Gemeinde oder Versammlung, Gemeinschaft, als solches, wenn es auf Gemeinde abzielt, finden wir im Alten Testament. Und das erste Mal ist etwas Besonderes. Finden wir, als das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen wird von Gott mit seiner Kraft. Und dann spricht er zu Mose, sammel die Gemeinde, sie sollen alle in ihren Häusern sich sammeln, wie vorhin Hans-Peter vorgelesen hat von der Apostelgeschichte, in ihren Häusern und sollen das Passamahl feiern. Die Versammlung, die Gemeinde soll da zusammenkommen in den Häusern und sie sollen sich auf Gott verlassen. Sie sollten das Blut nehmen von den Lämmern als Zeichen, dass der Todesengel an ihnen vorbeizieht. Das war das erste Mal, wo es um Gemeinschaft geht. Und Gott sagt, ich will euch als Gemeinde beschützen. Ich will euch beschützen. Und wisst ihr, Jesus Christus gebraucht das Wort Gemeinde im Neuen Testament, in den Evangelien, nur zweimal. An dieser Stelle und in Kapitel 18. Nur zweimal das Wort Gemeinde. Dann kommt es später noch in den Briefen, klar, in der Apostelgeschichte und vor allem in Offenbarung wieder von Jesus höchstpersönlich das Wort Gemeinde, Ekklesia, die Herausgerufene, verwendet. Aber dass wir uns auch vor Augen halten, wenn Jesus nur zweimal in den Evangelien Jesus Christus das Wort Ekklesia, also im Hebräischen, im Aramäischen, die Gemeinde verwendet, dann sollten wir besonders diese Stellen anschauen. Und es zeigt uns auch, dass Jesus selber die Gemeinde in seiner Hand hält. Er baut sie. Es sind nicht Pastoren, älteste Zellgruppenleiter, Männer, Frauen der Welt oder der Gemeinde, ganz und gar nicht. Auch keine kirchlichen Institutionen, keine Universitäten, keine Lehren. Nichts und niemand außer Jesus. Er baut seine Gemeinde. Und deshalb, das ist die erste Stelle, wo Jesus dann sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und wir wollen 4 Punkte anschauen. Und ihr braucht keine Angst haben, ich werde heute nicht überziehen, weil ich mich auch unter Zeitdruck bin. Ich muss meine Kinder abholen. Die einen werden bei den Rangern abgeholt, die anderen woanders. Also ganz relaxed. Thomas lässt euch rechtzeitig aus diesen warmen Räumen raus. Ganz entspannt. 4 Punkte. Jesus Christus, sein erstes, sein Bekenntnis über seine Gemeinde. Jesus sagt, ich baue die Gemeinde. Da können wir uns zurücklehnen und sagen, boah, super. Jesus, ich muss hier nicht mit den Füßen strampeln. Es geht hier nicht um meine Leistung. Es geht vor allem um mein Herz. Dass ich glaube, Jesus, ich vertraue dir. Du bist der Herr. Und wenn du sagst, du baust Gemeinde in Babenhausen, du hast sie initiiert hier. Du baust hier Zellgruppen, du baust hier Ranger, du baust hier Jugend. Du heilst hier Ehen und Familien. Du schenkst es, dass hier eine Pizzeria-Wirtin zu Jesus Christus geführt wurde und dass sie hier sein darf, wie wir vorhin gehört haben, und Menschen dienen darf, Menschen begegnet. Das ist doch Gottes Sache. Es ist Jesus, der Gemeinde baut. Oder jemanden, der eine Fischereizucht hat. Oder ein Elektriker oder wie auch immer, ein Taxiunternehmer. Ist ja egal. Aber Jesus holt die Menschen, um seine Gemeinde zu bauen. Das ist großartig. Jesus hätte doch, sag mal so, wir Menschen wären nie auf die Idee gekommen, hätten gesagt, komm, hier nehmen wir ein paar Schwaben, ein paar Kubaner, ein paar Südamerikaner, ein paar Bayern und was weiß ich, und ein paar aus Italien und stellen die hier zusammen. Aus Bulgarien. Ich meine, das kann doch nur Gott machen, oder? Das macht doch nur Gott. So viele verschiedene Kulturen und Hintergründe kommen zusammen. Das ist Gott. Da können wir nur loben und preisen. Und sagen, Halleluja, Jesus, du baust Gemeinde in Babenhausen. Du baust sie. Und wie macht er das? Als Jesus den Kampf der Kämpfe in Gethsemane hatte, und das war wirklich der entscheidende Kampf, um Golgatha zu bestehen und mit Jesus, mit Gott, seinem Vater rang, Herr, lass diesen Kelch vorübergehen, aber wenn nicht dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Er hätte ja ohne weiteres wirklich Legionen von Engeln kommen lassen können, sagt er zu seinen Jüngern. Und sie hätten alle vernichtet und Jesus hätte niemals ans Kreuz genagelt werden können. Denn im Johannes 10 heißt es, kein Mensch kann ihm das Leben nehmen. Nur Jesus Christus kann sein Leben geben. Und niemand kann ihm das Leben nehmen. Niemand konnte es. Niemand. Er hat sein Leben gegeben. Kein Römer, kein Pilatus, kein Cäsar. Niemand. Jesus hat sein Leben gegeben. Und stellen wir uns vor, er hätte die Legionen geholt und hätte gesagt, gut, dann machen wir hier mal klar Schiff und werden all die bösen Menschen jetzt halt mal beseitigen. Wo hätte er denn angefangen? Und wo hätte er aufgehört? Wenn Jesus sagt, er baut seine Gemeinde, dann geht es nicht nach menschlichen Maßstäben. Er hätte doch bei mir anfangen müssen. Ich wäre die erste Leiche gewesen. Und hätte bei uns und bei allen anderen weitermachen müssen. Denn welcher Mensch war so gut, dass Jesus gesagt hätte, ja, dich kann ich leben lassen und die bösen Römer oder die bösen hohen Priester oder Schriftgelehrten, die muss ich töten, die Heuchler. Nein, er hätte jeden von uns töten müssen. Denn Jesus ist gut und gerecht. Wahrhaftig, Liebe und Wahrheit. Und deshalb gab es nur einen Weg, seinen Tod auf Golgatha. Nur einen Weg, dass er meine Sünde, unser aller Sünde auf sich genommen hat. Nur so wurde der Gerechtigkeit und der Liebe Genüge getan. Nur so konnte das Gesetz Gottes, die Wahrheit in Gott erfüllt werden und gleichzeitig die Liebe Gottes offenbar werden. Sie wäre nicht mit Panzern, Raketen, Atombomben und Schwertern gekommen, niemals. Wir hätten alle keine Chance gehabt. Deshalb hat Jesus gesagt, steck das Schwert ein. Lass es. Es gibt nur einen Weg, das ist, ich gebe mein Leben. Ich gebe mein Leben für dich, für jeden Einzelnen, denn sonst werde ich nicht Gemeinde bauen können. Ich kann Gemeinde nur bauen, indem ich mein Leben gebe. Was für ein kostbares Fundament in Jesus Christus. Und dann hat er den Sieg auf dem Berge errungen, auf dem Berge Golgatha. Aber das Gute ist, Jesus hat gesagt, keiner kann mir das Leben nehmen, ich werde es geben und ich werde es wieder wiederholen, weil ich das Recht dazu habe von dem Vater, sagt er. Ich werde mir das Leben wiederholen, weil ich das Recht dazu habe von dem Vater bekommen. Und Gott hat ihn als Opferlamm ausgewählt. Jesus hat sein Leben gegeben aus Liebe zu uns. Und er ist gestorben und war im Totenreich und er ist auferstanden. Und er lebt und er wurde zur Rechten Gottes erhöht. So baut er Gemeinde. Anders wäre es nicht gegangen. Nur so. Jesus Christus, Golgatha, Totenreich, Auferstehung und Erhöhung in alle Ewigkeit. Auf dass er den Namen empfängt, der über alle Namen ist. 1000-mal höher als irgendein Ministerpräsident, ein Präsident, als ein König, als Vorsitzende von UNO, WHO, NATO, wer und immer. Jesus ist der Größte. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und vor ihm allein wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. Und lieber tust es heute schon, als in Ewigkeit oder dein Herz vorher nicht gebeugt hast, denn jedes Knie wird sich beugen. Egal wie diese ganzen hohen Politiker, Männer und Frauen heißen. Und Jesus sagt dann, ich habe dir, Petrus, den Schlüssel gegeben des Himmelreiches. Was du binden wirst, ist gebunden. Was du freisetzen wirst, wirst du freisetzen. Und mich hat letztens so bewegt, im Lukas 11, 52, wie Jesus zu den hohen Priestern, Schriftgelehrten sagt, ihr habt den Menschen die Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ich habe die Bibelstelle noch nie so bewusst gelesen. Lukas 11, 52, da klagt er die hohen Priester, Schriftgelehrten an und sagt, ihr habt den Menschen die Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Das ist eine harte Anklage. Sprich, ihr habt den Menschen den Weg zu Gott versperrt, anstatt den Weg aufzumachen. Aber Jesus sagt zu Petrus und damit zur Gemeinde Jesu Christi, ihr habt den Schlüssel. Und was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist, dass wir das Wort Gottes verkünden, dass wir das Wort Gottes weitergeben. Wo du auch bist, wie du auch bist, wo Gott dich hingestellt hat, gib es auf deine von Gott geschenkte Art und Weise weiter. Im Altenheim, im Gefängnis, auf der Straße, am Lidl, im Stau, an der Tankstelle, wo Gott dich hinführt, wenn Gott die Situation schenkt, lass dich von Gott führen, vom Heiligen Geist führen, inspirieren, in Liebe und Wahrheit den Schlüssel der Erkenntnis zu Gott weiterzugeben. Nimm dem Menschen nicht diesen Schlüssel der Erkenntnis weg. Im Römer 10 steht ganz deutlich, der Glaube kommt aus dem Wort, das Wort kommt aber aus der Verkündigung. Und zwar morgens, sonntags von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Den Rest der Zeit haben die Menschen Pech, oder? Steht es so drin? Nein, Verkündigung heißt am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, Tag und Nacht. Und wenn dich Gott inspiriert, nachts um 11 jemanden anzurufen, sei mutig, wenn Gott dich inspiriert hat. Oder morgens um 6, ja, dann lass dich führen. Oder wenn du einen Anruf erhältst, dann lass die Liebe Gottes, das Wort Gottes, der Erkenntnis weitergeben. Gott möchte dich ermutigen, du hast den Schlüssel. Du, nicht die Menschen der Welt, nicht der Psychologe, nicht der Psychiater, nicht nur der Pastor. Nicht nur der ausgebildete Theologe, sondern gerade du, weil du an Positionen bist, wo kein anderer hinkommt. Lass dich ermutigen, im Kindergarten, wo auch immer, wo Gott dich hinführt, lass dich ermutigen. Gib das Wort der Erkenntnis von Jesus weiter. Und Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 50 auch, was ist meine Familie? Die, die den Willen Gottes kennen, lieben und tun. Das ist seine Familie. Viel, viel wichtiger in Gottes Augen als die biologische Familie, die Gott natürlich auch respektiert, ehrt und sagt, ja, Vater, Mutter ehren, dem Hause vorstehen, keine Frage. Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber das Allerwichtigste, sagt Jesus, ist die Familie Gottes, die geistliche Familie. Hier, meine Brüder, meine Mutter, meine Schwester sind die, die mein Wort hören, den Willen Gottes hören, lieben und tun. Deshalb noch viel, viel wichtiger als die biologische Familie ist, hier, diese Familie, die Gott zusammengestellt hat, das ist das Fundament. Dass wir einander wirklich tragen, miteinander die Räume streichen, miteinander einen Umzug machen, miteinander Tränen vergießen, wenn es Leid und Trauer gibt, miteinander durchkämpfen bei Arbeitslosigkeit, bei Krankheit, Not, aber auch gemeinsam miteinander lachen, bei Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder wie auch immer, über Freude in unserem Leben, dass wir einander mitteilen und sagen, super, du hast ein Kind bekommen, ich freue mich mit dir. Vielleicht sogar, wenn ich selber noch keins bekommen habe, sage ich, freue mich mit dir, liebe Schwester, lieber Bruder. Du hast einen Partner bekommen, ich habe noch keinen, ich freue mich mit dir, liebe Schwester und Bruder in Christus, weil du ein Kind Gottes bist. Das kann Gott tun, übernatürlich will er in dir tun, dass du dich freuen kannst von Herzen mit deiner geistlichen Familie. Erster Punkt, also Gott oder Jesus Christus hat sein Bekenntnis über seine Gemeinde und er baut sie. Entspannend, Jesus baut sie, nicht wir. Zweitens, wie immer im Leben, nicht nur in Hollywood, es gibt immer einen Widersacher, einen Feind. Und so ist auch hier beim Gemeindebau, es gibt einen Feind. Und der Feind ist vom 1. Mose bekannt, 1. Mose Kapitel 3, nach dem Sündenfall, wo Gott spricht, ihr kennt die Bibelverse, 1. Mose 3, Vers 15, aber wo auch dann diese Verheißung kommt, wo er zur Schlange spricht, also zum Feind, zum Satan, dem Widersacher, die Nachkommen Adams, und damit spricht er zu Jesus Christus prophetisch, er wird dir, Schlange, den Kopf zertreten. Du wirst zwar an seine Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und diesen Widersacher gibt es seit dem Fall, seitdem Luzifer, der große Engel, von dem Himmel hinabgeschleudert wurde. Und Jesus Christus hat diesem Feind den Kopf zertreten auf Golgatha. Er hat dem Feind den Kopf zertreten. Aber er zwapselt noch, er macht noch rum und es gibt immer noch Attacken. Und da steht im 2. Korinther 2, Vers 11, 2. Korinther 2, Vers 11, ganz, ganz wichtig, 2. Korinther 2, Vers 11. Wir als Kinder Gottes kennen die Methoden, steht da, die Methoden des Widersachers. Wir kennen die Methoden des Widersachers. Wir kennen die Methoden. Das heißt, wenn wir sie kennen, nicht nur zurücklehnen und sagen, ja super, wir kennen sie, der Pastor kümmert sich drum, sondern wir alle kennen sie und wollen aufpassen. Und zwar von außen kann es Verfolgung geben, Angriffe, lächerlich machen, in den Dreck ziehen, Anfeindungen. Das ist eine Methode. Man würde sagen, das ist sogar noch die leichteste Methode. Auch wenn sie oftmals sogar mit unserem Tod einhergehen kann. Von Christen, Geschwistern weltweit. Angriff, Verfolgung von außen. Aber die ist halt offensichtlich. Die ist offensichtlich, dass Menschen einen diffamieren durch Presse, durch Medien, durch was weiß ich. Die ist offensichtlich. Eine andere aber, und die ist viel schlimmer, dass wir von innen gegeneinander vorgehen. Dass Gedanken des Neides, der Habsucht, des Egoismus, des Stolzes kommen. Und wir sagen, er muss die immer so angezogen aussehen? Die stellt sich immer im Vordergrund. Na ja gut, dann denken wir es vielleicht nur. Ja, so wie der predigt, das würde ich 1000-mal besser machen. Und wie der die Gitarre schwingt, vergiss es, wenn die nur meine Berufung sehen würden. Und wie auch immer. Und wie erzieht die ihre Kinder? Von gestern, hey, welches Buch hatten die gelesen? Und solche Gedanken ist aber Methode Satans. Meine Gedanken erheben sich über andere. Anstatt dass das Gespräch gesucht wird und zu sagen, du, warum machst du das eigentlich so? Und vielleicht ist wirklich was falsch, aber wir wollen voneinander lernen, was Ehe angeht, Familie. Wir können von den Älteren lernen, die Älteren können von den Jüngeren lernen, gerade was Forsches angeht, Mutiges angeht. Nicht nur sagen, ja gut, ich bin geistlicher Senior, es sollen die Jungen ran, sondern sich neu beleben lassen vom Geist Gottes. Sagen, ja Herr, ich will dich bekennen, ich will dich loben und preisen. Das ist nicht nur eine Sache der Jungen. Ich will mich inspirieren lassen vom Geist Gottes. Zu sagen, ja Herr, ich will den Gedanken des Feindes in meinem Herzen keinen Raum geben. Das ist auch eine Methode von innen. Untereinander, Neid, Eifersucht, Streben nach Rang und Ehre. Wenn ich doch endlich mal Zellgruppenleiter wäre oder Leiter im Kinderdienst. Na gut, Kinderdienst, da strenge ich mich schon nicht an. Das mache ich nicht, das sollen die machen, die wirklich Zeit und Nerven haben. Aber wie wäre es denn Lobpreis leiten? Oder im Seelsorgeteam, wie auch immer. Das ist allein menschliches Gedankengut. Besser gesagt humanistisch von Geist des Teufels inspiriert. So denkt und handelt aber Jesus nicht. Da heißt einander höher achten, einander lieben, wertschätzen, den anderen höher achten als sich selber. Oder auch von innen jammern, jammern, jammern und nochmal jammern und murren Gott gegenüber. Gott, wenn du mein Leben nur das so und so machen würdest, wenn du endlich begreifen würdest, dass ich das brauche, dass ich das will, dass mir das gut tut, dann wäre es meinem Leben 1000-mal besser. All das sind Dinge, die das Volk Israel in der Wüstenzeit 40 Jahre so praktiziert hat. Und nur wenige kamen ins verheißene Land. Aber auch wir sind oftmals, auch ich oftmals nicht besser. Wir jammern und murren Gott gegenüber. Aber das ist eine Methode Satans. Anstatt die Segensströme Gottes fließen zu lassen, jammern und murren wir. Gott, wenn du doch, wenn du doch, wenn du doch. Wann begreifst du es endlich, Gott? Eine Methode Satans hat nichts mit Demut zu tun. Und das Letzte ist dann, bei den Methoden, Angriffe von außen, von innen, unser Verhalten gegeneinander und gegen Gott. Und das Allerschlimmste ist dann, dass Trennung geschieht. Eine Methode Satans. Trennung und Spaltung in Ehe, in Familie, in Hauskreisen, im Gottesdienst, in Gemeinden. Spaltungen, Spaltungen, Spaltungen. Eine Methode Satans. Und dann geschieht ganz und gar nicht Gottes Wille. Und somit, wenn wir uns dessen bewusst sind und sehen die Schlichen des Feindes, können wir dem Feind begegnen und sagen, nein, Jesus baut Gemeinde und wir bringen alles unter das Licht Gottes, unter die Wahrheit Gottes, an das Kreuz von Golgatha und bekennen unsere Sünde und Schuld und geben dem Feind keinen Raum. Und jetzt sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen auf diesen Felsen. Was ist das Fundament? Und mir ist durchaus bekannt, dass eine ganz, ganz große Kirche der Welt, so sieht man es auch im Petersdom in Rom, ganz oben kann man diesen Bibelvers lesen, den ich heute zitiert habe, in Matthäus 16, Vers 18, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und man denkt, Petrus war der Erste unter vielen, vielen anderen Papas. Aber ich behaupte nicht, dass ich als kleiner Thomas weiß, wie es wirklich ist. Und viele, viele Theologen sagen, ja gut, damit war nicht Petrus gemeint, sondern sein Bekenntnis, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist der Fels. Wenige Theologen, Kommentatoren sagen, na, da war doch Petrus gemeint. Und zwar, und ich denke, man kann beides so stehen lassen, ich denke schon, dass Petrus als Person auch gemeint war. Denn wir lesen Epheser 2, Vers 20 auch von Petrus, von den Aposteln und Epheser 2, Vers 20, dass Jesus seine Gemeinde auf dem Boden der Apostel und Propheten baut. Und Petrus war auf dem Berg der Verklärung dabei. Petrus war bei vielen Heilungen dabei, bei Wundertaten. Auch Jakobus und Johannes, diese Donnersöhne, sie waren dabei. Aber das Missverständnis ist das, Jesus hat ja nicht gesagt, Petrus, hier hast du die Schlüssel, viel Spaß, du wirst es schaffen, du bist der King, du baust die Gemeinde. Sondern Jesus sagte, Simon Petrus, ich baue meine Gemeinde auf den Felsen. Ich baue meine Gemeinde. Und damals sagte er, er baut seine Gemeinde. Und das Fundament, so sehe ich zumindest die Bibel, ihr könnt mich gerne widersprechen, aber die Bibel sagt, es gibt die Apostel und die Propheten, es gibt das Wort Gottes. Und er baut auf dem. Und wenn wir schauen, die ersten Gemeinden, sie wurden ja auch mit Hilfe der Apostel gebaut. Die Gemeinden in Kleinasien, in Israel und dann mehr und mehr europaweit. Sie wurden mit den Aposteln gebaut. Und darauf immer mehr neue lokale Gemeinden. Und wie auch Hans-Peter vorhin gesagt hat in der Einführung heute, es geht nicht darum, dass einzelne Menschen nur errettet werden, es geht darum, dass die Gemeinde Jesu entsteht. Dass der Leib entsteht. Viele, viele lokale Gemeinden. Und Gottes Absicht war es noch nie, zu sagen, ich will große Institutionen, große Firmen, großes, 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 sondern natürlich will er insgesamt großes, aber viele, viele Gemeinden, am liebsten an jedem Ort, auf jedem Dorf, in jeder Stadt, Gemeinden, Gemeinden, Gemeinden. Und damit hat er angefangen, mit Propheten, mit Aposteln und dann mit Menschen, die ihr Leben Jesus hingaben. Und wenn Jesus gekommen ist zu bauen, dann sagt er, diesen Stein stelle ich dahin, diesen Stein baue ich da drauf und diesen Stein da. Denn Jesus sagt von sich auch, Epheser 2, Vers 20, er ist der Eckstein. Und stellen wir uns vor, das Fundament ist klar, Apostel, Propheten, das Wort Gottes. Aber das beste Fundament, nimm doch mal ein Fundament und stell es auf den Sumpf drauf. Nimm ein Sumpf, wie die zum Beispiel jetzt in Dubai, wenn die riesen Wolkenkratzer hinstellen, im Wüstensand, da haben wir auch Fundamente. Aber was mussten die vorher machen? Die mussten hunderte Meter tief Betonsäulen reinbauen, um in der Wüste Wolkenkratzer hinstellen zu können. Und deshalb das beste Fundament, wenn Gott hier ein Fundament setzt, braucht trotzdem etwas. Und das ist Jesus Christus, der Fels. Jesus Christus, der Fels, von dem es bereits im Alten Testament heißt, er war der Fels. Als Israel durch die Wüste zog, er war der Fels, aus dem das Wasser floss. Er war der Fels und er ist der Fels, Jesus Christus, indem wir von den Psalmen lesen. Jesus Christus ist der Fels und auf diesem Fels kann das Fundament liegen. Nicht auf Wüstensand, nicht auf Sumpf, nicht auf Morast, nicht im Schlamm. Jesus Christus ist der Fels und auf diesem Fels baut er sein Fundament und auf diesem Fundament baut er seine Gemeinde. Jesus Christus. Und das hat er zu Petrus gesagt, ich baue meine Gemeinde und du bist dabei. Und so sagt er es jedem Einzelnen von euch. Jedem Einzelnen von euch, du sollst dabei sein. Und Jesus sagt, ich stelle dich an den Platz und genau den Platz, wo ich dich hinstelle, da lass dich bitte einfügen. Da lass dich einfügen, denn ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen Plan für dich. Mir ist es wichtig, sagt Jesus, dass du mir gehorsam bist und dich da einsetzen lässt. Und da steht in Markus 8, Vers 34 folgende. Die, die ihn lieben, die ihm gehorsam sind, die ihm treu sind, nehmen ihr Kreuz auf sich und folgen Jesus nach. Alle, die ihr Leben mehr lieben als den Tod, die ihr Leben gewinnen und erhalten wollen, die werden es verlieren. Die aber Leben hingeben, die werden es erhalten. Das sind oftmals die größten Anfechtungen, zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Beruflich, Partnerwahl, Gemeindedienst, wo auch immer im Alltag, zu sagen, Herr, ich will mich dir unterordnen, ich will gehorsam sein und mein Kreuz tragen. Und da sind wir auch im letzten Punkt. Das Ziel der Gemeinde Jesu Christi ist die Verherrlichung Gottes. Und die größte Verherrlichung Gottes geschieht dadurch, dass wir Gott gehorsam sind. Bereits im Alten Testament, im Samuel, lesen wir, als es darum ging, um die Opfergabe, da sagt auch dann Gott, Opfer sind nicht das Primäre, was ich will, sondern Gehorsam. Gehorsam. Gehorsam ist tausendmal wertvoller und unbezahlbar in Gottes Augen im Vergleich zu Opfern. Du kannst noch so viel Geld geben, du kannst noch so viel Materie geben, noch so viel Zeit opfern, noch so viel Gemeindedienst praktizieren, wenn du nicht gehorsam bist. Wenn du am falschen Platz dienst, am falschen Platz bist und denkst, du bestehst es drauf, weil Gott es noch nicht erkannt hat, aber ich habe es erkannt, dann bist du Gott ungehorsam. Das hat keinen Sinn. Wenn du aber einem noch, Anführungszeichen auf, so geringen Dienst, Anführungszeichen zu, gehorsam Gott dienst und nachfolgst, will Gott es ehren in alle Ewigkeit. Weil in Gottes Augen Gehorsam größer ist. Und so verherrlichst du Gott, weil du gehorsam bist. Und deshalb, es hat was mit Schmerz und mit Leid zu tun. Liebe Gottes hat auch mit Leiden zu tun. Jesus hat es sein Leben gekostet, sein Blut, seine Hingabe, sein Leben. Aber auch uns kostet etwas, nämlich das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sagen, ja Herr, stimmt, meinen Gefühlen gefällt es nicht immer. Meiner Seele gefällt es nicht immer. Es wäre gelogen. Aber Herr, ich liebe dich so sehr und ich will dir gehorsam sein. Ich will dir gehorsam sein, wie Jesus Christus den Gehorsam lernte, heißt es. In allem den Gehorsam lernte und litt. Er litt bis zur Erhöhung am Kreuz. Und die Frage ist, will ich es auf die Art und Weise Satans machen, der nämlich Jesus auch verführt hat, auf den Berg hinaufführt und sagte, schau, all das will ich dir geben auf dem Berg der Versuchung. All das gehört dir, Jesus. Du brauchst dich nur niederbeugen und mir die Ehre geben. Das wäre der Weg des Humanismus. Menschliche Gedanken, stimmt, warum soll ich eigentlich leiden? Ich kann doch gleich alles haben. Oder aber auf den anderen Berg, auf Golgatha, den Berg des Leides, des Blutes, des Schmerzes. Und zu sagen, nein, ich beuge meine Knie nicht vor Satan. Ich beuge meine Knie vor nur einem, dem Schöpfer, vor Gott. Und Herr, dir will ich gehorsam sein. Auch wenn es Leiden bedeutet, auch wenn es Tränen bedeutet, auch wenn es Verlust bedeutet. Aber letztendlich, sagt Gottes Wort, auch in Philipper 2, werden auch wir damit, Jesus immer ähnlicher, wir werden auch erhöht werden. Denn wenn Jesus am Ende der Tage sagen wird, komm rein, meine treue Tochter, Schwester Jesu Christi, komm rein, mein treuer Sohn, Bruder Jesu Christi, komm rein zur Freude meines Herrn, das ist ganz anderes, als wenn er zu den anderen dann sagt, zu den Böcken auf der linken Seite dann, euch kenne ich gar nicht. Aber haben wir nicht in deinem Namen das und das gemacht? In deinem Namen sogar Tote, was weiß ich, auferweckt. In deinem Namen Dämonen ausgetrieben. In deinem Namen Blinde geheilt. Jesus sagt hinfort, ich kenne euch nicht, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Weil sie sich nicht seinem Wort unterstellten. Und da ich jetzt auch mir gegenüber gehorsam sein will, sage ich jetzt nur Amen und will noch beten. Da war meine kürzeste Predigt hier im Babenhausen. Möge Gott sie dennoch segnen. Umso mehr. Und lieber Vater, ich danke dir dafür, dass es nicht meine Worte sind, nicht meine Predigt, aber es ist dein Heiliger Geist. Dein Heiliger Geist, der Gemeinde baut in Babenhausen. Und Herr, mich hat auch das Zeugnis von Deborah so bewegt und ermutigt und erfreut, weil ich weiß, dass auch hier in Babenhausen noch mehr Menschen sind, die errettet werden sollen, die Jesus Christus erkennen sollen. Hier im Unterallgäu sollen Menschen in den Leib Jesu Christi hineinfinden. Vater, so erfrische uns mit deinem Heiligen Geist. Die Ranger, die Jugend, die Kinder, Ehefrauen, Alleinerziehende, Männer, Frauen, alte, junge, angeschlagene, gesundheitlich angeschlagene, auch gesunde, kernige Männer und Frauen. Vater, wir alle wollen uns inspiriert vom Heiligen Geist treiben lassen von der Liebe Gottes und den Schlüssel der Erkenntnis, nämlich dein Wort weitergeben, auf das die Gemeinde wächst, weil du sie bauen möchtest. Gesegnet sei die Leiterschaft, gesegnet seien alle Mitarbeiter, gesegnet seien alle Suchenden und Fragenden, wo ihr Platz hier in der Gemeinde ist. Gesegnet seien die Maler und Streicher hier in diesen Räumlichkeiten, segne sie für ihre Hingabe. Gesegnet, Vater, seien auch Schwache und Kranke, niedergeschlagene, Verzweifelte, Hoffnungslose, sie seien neu gesegnet, ermutigt, erfrischt von deinem Heiligen Geist, denn du baust Gemeinde. Danke, Herr. Amen.